Zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Vater, danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du uns die Musik gibst, um dich zu loben, unser Herzen für dich zu öffnen. Danke, dass du uns darin beschenkst. Und Vater, wir hoffen, dass wir dir mit unserem Lob und unseren Herzen eine Freude machen. Ja, das wollen wir auch jetzt tun, indem wir auf dich hören. Und ich bitte, dass du das Wunder tust, dass du aus Menschenwort dein Wort machst. Amen. Für die Predigt habe ich heute zwei Geschwister aus der Gemeinde gebeten, uns ein bisschen Einblick zu geben in ihr Berufsleben. Ich möchte heute wieder etwas zum Thema Arbeit und Glauben machen. Und so bitte ich, dass Ralf Schneider zu mir nach vorne kommt und Martin Groscholl. Im Nachhinein habe ich überlegt, ich will jetzt nicht sagen nur Männer genommen, aber ich habe jetzt einfach mal zwei Männer genommen. Ich hoffe, Frauen finden das jetzt nicht anstößig oder so. Ja, zu mir kommt doch bitte nach vorne, das wäre sehr schön. Guten Morgen. Ich bitte euch, Ralf, vielleicht fängst du einfach an, dich vorzustellen kurz und dann deine Arbeit zu beschreiben. Und Martin, du legst dann einfach nach und nimm einfach das Mikro.
Ja, ich bin Geschäftsführer von einem Maschinenbaubetrieb. Wir bauen Maschinen für die Schokoladen- und Süßwarenindustrie und noch Geschäftsführer von einem kleinen Betrieb, wo wir Edelstahl Veredelung machen. Ja, wir haben nicht knallen. Ja, meine Aufgabe ist eigentlich die Auftragsabwicklung. Ich kümmere mich um die technische, kaufmännische Auftragsabwicklung. Ja, und wie das halt beim Geschäftsführer so ist, wenn die Sachen nicht rund laufen, dann landen die halt auch bei mir auf dem Tisch.
Martin, was machst du?
Also ich bin in der Pflege tätig, in der Altenpflege, um genau zu sein. Bin am Bewohner direkt am Arbeiten, so meine Tätigkeiten sind, ich muss den körperlichen Zustand beurteilen müssen, den psychischen und auch der Hautzustand ist sehr wichtig. Das ist auch bewohnerabhängig, je nachdem, ob sie bettlägerig sind oder mobilisiert werden. Ja, und da muss man natürlich auch reagieren, falls was mir aufgefallen ist. Ja, und das ist eigentlich alles.
Martin, bleib doch gleich. Was macht dir an deinem Beruf Freude?
Ja, einfach mit den Mitmenschen zu arbeiten. So. Mit den Mitmenschen oder an den Menschen selber zu arbeiten. Ja, und auch die Entwicklungen zu sehen, je nachdem, wenn man denen Gutes tun kann, dass man da auch Feedbacks zurückbekommt. Ja, einfach die Freude im Gesicht zu zaubern, das ist auch wichtig für mich selber. Dass sie sich gut fühlen und bei mir gut aufgehoben sind.
Ja, Ralf, bei dir denke ich, wenn ich dich frage, was macht dein Beruf Freude, dann Schokolade testen wahrscheinlich, oder?
Ja, es ist schon eine schöne Geschichte, mit Schokolade zu arbeiten, das ist schon richtig. Aber ich sag mal, was mir halt auch Spaß macht, wir haben halt ein gutes Team. In dem Team sind auch einige Christen, wo wir zusammenarbeiten. Das macht halt Spaß und das macht die ganze Geschichte natürlich auch viel einfacher. Ja, diese Thema Flüchtlingsthematik, die ist ja auch in den Betrieben ein Thema. Wir haben da auch einen jungen Flüchtling, den wir seit längerem beschäftigt haben, wo wir eigentlich gute Erfahrungen mitmachen. Praktikum machen wir auch schon mal hin und wieder mit einem Flüchtling, wo wir auch unsere guten Erfahrungen bis jetzt gemacht haben. Das macht einfach Spaß, dass man das Ganze, was so theoretisch immer überall diskutiert wird, dann auch versuchen kann, praktisch umzusetzen.
Ralf, bleib ruhig vorne. Ich habe die nächste Frage, meint eigentlich die Probleme, aber ich habe gesagt, was fordert dich heraus?
Was fordert mich heraus?
Was fordert dich bei deiner Arbeit heraus?
Ja, die Herausforderung, die Liste, die war eigentlich viel länger, weil es ist einfach im Moment so, ich weiß nicht, ob jemand schon mal den Film Schmutzige Schokolade gesehen hat. Das ist so ein Film, wo die großen Schokoladenhersteller in Afrika das Land ausbeuten, wo Kinderarbeit an der Tagesordnung ist, wo Kinder mit großen Messern die Kakaobohnen ernten müssen. Diese namhaften Unternehmen kommen dann in unsere Unternehmen und auch in unsere auch Partnerfirmen oder unsere Wettbewerber und machen dann Ethik-Audits. Ethik-Audits werden da gemacht. Das heißt, die bewerten unsere Arbeit, die bewerten, wie wir mit den Mitarbeitern umgehen, machen Interviews mit Mitarbeitern. Das ist ein großes Problem. Diese Globalisierung bringt nicht nur Vorteile für jedermann. Für so kleine Unternehmen, wie wir es sind, ist es wirklich ein großes Problem. Ich meine, man hat es in der Presse gesehen, Snapchat, 24 Milliarden ist so ein Unternehmen wert. Dann haben die eine Foto-App. Ja, super. Facebook, 370 Milliarden wert. 370 Milliarden, das sind 370.000 Millionen. Das sollte man sich auch mal überlegen, wovon wir mal sprechen. Wir sprechen immer nur von Milliarden. Was produziert das Unternehmen? Das verkauft Werbung. So kann ich etliche Unternehmen nennen. Apple, Unternehmen, 230 Milliarden auf der hohen Kante. Steuervermeidung ist dieses Thema dieser Unternehmen. Ja, und auf der anderen Seite stehen kleine Unternehmen wie die Firma BSA oder halt der kleine Bäcker, der seine Brötchen verdient, im wahrsten Sinne des Wortes, wo dann der Discounter rechts und links dann auch mittlerweile Brötchen anbietet, sodass die Lebensgrundlage fehlt. Oder Milch. 10 Cent mehr Milchpreis würde den Bauern das Überleben sichern. Das sind viele Themen und das sind wirklich Themen, die mich persönlich herausfordern und die werden uns als Gesellschaft herausfordern. Wenn wir einen Fernseher kaufen, lassen wir uns beraten bei dem kleinen Fernsehhändler und bestellen dann diesen Fernseher bei Amazon. Das sind die Themen. Und diese Themen werden kleine Unternehmen kaputt machen. Das ist einfach so.
Martin, die Frage, was fordert dich bei deiner Arbeit heraus? Also wahrscheinlich nicht Steuervermeidung.
Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Ja, bei mir ist eine sehr große Thematik die Mitarbeiter eigentlich, weil es alles Nichtchristen sind und da ist immer eine Herausforderung, wie man mit den Menschen dann auch umgehen muss. Also das macht mich auch sehr oft zornig, so wie die drauf sind einfach, so gedankenlos, egoistisch und so. Da habe ich echt mit zu knabbern. Aber hatte ich auch letztes Jahr richtig so schlimm dran zu arbeiten und Gott sei Dank habe ich es geschafft, habe ich es überwunden, aber ich habe auch oft meinen Zorn Luft gemacht und ja, das war auch nicht immer richtig. Aber so wissen die wenigstens jetzt, wie mein Stand der Dinge ist.
Martin, dann mach doch bitte gleich weiter mit der Frage, was dein Glaube an Jesus Christus dir in der Arbeit bedeutet, also in den schönen und auch...
Ich muss ja wohl dazu sagen, noch ein bisschen zurückgehen. Ich bin jetzt seit circa 3 Jahren in der Gemeinde und seitdem arbeite ich auch das erste Mal in meinem Leben. Davor war alles egal und deshalb muss ich auch sagen, dass die Arbeit eher also auf mich Auswirkungen selber hat. Also durch die Arbeit formt Gott jetzt erstmal mich. So jetzt, dass in der Arbeit da jetzt irgendwie was durchbewirkt, sehe ich vielleicht noch nicht jetzt im Moment, aber eine so große Änderung auf mich bewirkt. Ich bin geduldiger geworden, barmherziger, offener für die Menschen und versuche auch mehr auf sie einzugehen. Das war früher alles nicht. Und ja, da bin ich echt dankbar, dass der Job jetzt sehr hilfreich jetzt in diesem Moment für mich auch ist und auf Dauer auch werden soll. Und kann ich euch in 2, 3 Jahren nochmal erzählen. Vielleicht hat sich da noch was gesteigert.
So, Ralf, jetzt bin ich gespannt. Du sagst Steuervermeidung. Das ist vielleicht nicht so dein Thema. Du würdest gerne die Steuern das verdienen, was die an Steuern vermeiden, nehme ich mal an. Aber was bedeutet dir dein Glaube an Jesus Christus in deinem Beruf?
Dieses Thema Steuervermeidung, das meine ich ehrlich, weil Steuervermeidung, das heißt, das ist unser Geld. Das ist unser Geld, was die Firmen versuchen, auf unterschiedliche Art und Weise zu sparen. Das ist einfach so. Und das ist einfach, das spiegelt nicht meine Einstellung wider. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich nicht den Glauben an Jesus Christus hätte, hätte ich längst aufgegeben. Weil ich sage mal, heute ist nicht mehr gefragt, dass man gewisse Richtlinien, gewisse Grundlagen, das wird einfach nicht mehr verlangt, nicht mehr erwartet. Es ist einfach, Ich meine, ihr könnt es selber betrachten, die Wirtschaft. Aber ich sage mal, kleine Unternehmen betrifft das wirklich. Wir hatten Mitte Januar zum Beispiel einen armenischen Kunden bei uns. Da war der Produktionsleiter und der Projektleiter bei uns. Die hatten als Ziel gebrauchte Maschinen. Hin und wieder kaufen wir schon mal gebrauchte Maschinen, wenn das so passt, und integrieren die dann in unsere Anlagen. Ja, die kamen und haben sich dann Betrieb angeguckt. Wir haben Angebot gemacht und war alles sehr interessant. Ja, unser Vertrieb hat dann auch immer regelmäßig nachgehört. Und Ende vom Lied war letztendlich, dass der Direktor dieses Unternehmens entschieden hat, neue Maschinen beim Wettbewerb zu kaufen. Neue Maschinen beim Wettbewerb, da war vielleicht auch ein Mercedes-Schlüssel auf dem Tisch, keine Ahnung. So funktionieren die Dinge und das ist nicht unsere Philosophie. Wir machen aber auch gute Erfahrungen und die möchte ich auch erzählen. Ich habe normalerweise immer mein Auto in einem Platz, speziell am Platz stehen. An diesem Tag hatte ich mein Auto an einem anderen Platz stehen, wo man, wenn man in unser Bürogebäude reinkommt, meinen Fisch am Auto sieht. Und an dem Tag hatte ich eine Vorstellung von einem Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter hatte sich vom Wettbewerb bei uns vorgestellt, weil der Wettbewerb einen Standort geschlossen hat und der hat sich bei uns vorgestellt. Der kam rein und dann haben wir uns begrüßt. Beim Wettbewerb ist das so, wenn sich Leute bei uns da bewerben, ist man direkt sehr skeptisch, weil man hat da nicht nur Vorteile, sondern man hat eher auch Nachteile. Wenn die nach einem halben Jahr das Unternehmen wieder verlassen und wieder zurückgehen, dann ist das sehr problematisch. Er kam und wir haben dann ein Gespräch geführt. Dann sah ich da draußen, lief eine Frau rum. Ich sage mal, was ist das denn? Ja, das ist meine Frau. Ja, ich sage, die kann ja am Gespräch teilnehmen. Die kam, ist reingekommen, hat am Gespräch teilgenommen, hat ihren Schlüssel auf meinen Besprechungstisch gelegt. An dem Schlüssel war ein Anhänger mit einem Fisch. Wir haben uns das ganze Bewerbungsgespräch eigentlich nur über Glauben, Gemeinden und alles unterhalten. Wir sind damals dann nach, keine Ahnung, anderthalb Stunden getrennt. Er sagt, wir telefonieren nächste Woche zusammen. Ja, und der Mitarbeiter ist jetzt seit einigen Jahren bei uns beschäftigt und eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Das sind halt positive Erfahrungen. Ich würde mir halt nur wünschen, dass Gott mir manchmal klarer so einen Fisch auf den Tisch legt und sagt, das ist jetzt, weil dann brauche ich mich hinterher nicht so oft für meinen Kleinglauben zu entschuldigen bei Gott. Das ist einfach so.
Ralf, mach doch noch die letzte Frage. Wie kann deine Gemeinde dich in deinem Beruf am besten unterstützen?
Ja, ich hatte jetzt eine Liste vorbereitet hier. Und zwar mit allen Kunden, die unsere Maschinen im Einsatz haben. Und ich hätte gerne, dass ihr nur noch diese Schokolade kauft. Ist doch eine klare Frage. Nein. Also ich denke, dass das Gebet, das hat für mich auch eine wichtige Bedeutung. Und ich denke, das Gebet für alle, die in beruflicher und auch in politischer Verantwortung stehen. Ich meine, die Bundeskanzlerin, die hat ja auch keinen Traumjob, sage ich mal. Ich finde das eine tolle Sache, wenn jemand sagt, ich mache das nochmal, trotz all den Sachen, die hier rechts und links an ihr vorbeifliegen. Und ich muss sagen, das finde ich eine tolle Sache. Und wir waren vor zwei Wochen auf so einem Führungskongress, IDEA-Führungskongress, und da waren knapp 3000 Leute und viele auch in Führungsverantwortung. Also es gibt auch in Deutschland viele Christen in Führungsverantwortung. Und es lohnt sich dafür zu beten, um Dinge in unserem Land zu verbessern, zu verändern.
Martin, ich mache es kurz. Für mich ist eigentlich wichtig, dass ihr für mich betet, dass ich geduldiger werde in dem, was ich tue und beständiger auch vor allen Dingen, wenn es um Gott geht. Ja, das war's eigentlich. Ich danke, dass ich euch habe, ne?
Ja, ihr habt ganz herzlichen Dank, dass ihr uns so viel Vertrauen entgegengebracht habt, einen Einblick zu geben in euer Berufsleben. Ich wusste natürlich jetzt nicht, was ihr antwortet, aber trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank.
Aber trotzdem herzlichen Dank, meinst du?
Nein. Herr Ralf, ich habe gerne alles unter Kontrolle, deshalb, wenn man die Predigt dann weiterführen will, dann muss man irgendwie, da denkt man, jetzt würde ich gerne wissen, was die dazu sagen, wusste ich aber nicht. Deshalb habe ich zwei Dinge heute für die Predigt mir vorgenommen im Blick auf Glaube und Arbeit. Das eine ist, vielleicht würden viele sagen, ja, das kommt aber ein bisschen spät mit um die Ecke, aber ich halte es trotzdem für wichtig. Und das andere hat was mit Sklaven zu tun. Also Sklaven kommt am Ende für alle die in ihrem Beruf sich nicht so wohl fühlen. Ich möchte versuchen, sozusagen vor allem im zweiten Teil, ja, so eine Perspektive nochmal reinzubringen, wie Paulus Arbeit sieht. Fangen wir aber mal mit dem ersten Teil an. Es gibt ja drei wichtige Bereiche im Leben, wo man eine Entscheidung trifft, die grundlegend ist dann für das weitere Leben. Das eine ist sicher, will ich mein Leben mit Jesus führen bis an mein Ende? Das ist die wichtigste Entscheidung. Und dann kommt als nächstes die Frage nach Partner, nach Ehe, nach Lebenspartner. Und das dritte ist dann tatsächlich die Berufswahl. Und darum würde ich heute, soll der erste Teil in der Predigt gehen. Es geht um Berufswahl. Alle diese drei Entscheidungen sind ja lebensentscheidend. Und ich glaube, wie ich so eine Entscheidung treffe, also wie ich das Fundament lege in diesen drei Bereichen, so sieht dann auch das Gebäude aus, was ich obendrauf baue. Und diese Entscheidungen haben eben weitreichende Folgen. Heutzutage haben wir in diesen drei Bereichen ganz viel Freiheit. Das ist wunderschön und manchmal aber auch anstrengend. Bei Partnerwahl wäre es doch gar nicht schlecht, wenn die Eltern sagen, du nimmst den. Oder Kathi? Ja. Und das war ja früher bei den Berufen auch so. Wenn vom Wolfgang Deiß der Vater Bauer gewesen wäre, dann wäre der Wolfgang natürlich auch Bauer geworden. Ist doch klar. Ne, und der Matthias, ne, wäre ganz klar, dein Sohn macht das, was du gemacht hast. Wäre schön. Matthias Bartel. Vielleicht wäre das schön. Aber heute haben wir eben die Chance, ich glaube, es gibt in Deutschland 6.000 Studiengänge. Stimmt das? Das ist natürlich eine Menge, wo man wählen muss. Und die Frage ist, oder ich finde es gut, wenn junge Christen fragen, Herr Jesus, sag mal, hast du eine Vorstellung, wo es bei mir beruflich hingehen soll? Welchen Beruf soll ich deiner Meinung nach ergreifen? Finde ich eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Und ich möchte dazu ermutigen, die Berufswahl, deine Berufswahl mit dieser Frage ruhig zu beginnen. Weil du so von Anfang an die Perspektive Jesu Christi in dein Leben hineinrufst, in so einem ganz wichtigen Baustein deines Lebens. Und ich glaube, dass wenn man mit so einer Frage hineinsteigt, man auch innerlich die Antennen darauf ausrichtet, auf Empfang. Jesus, was willst du eigentlich in diesem Bereich meines Lebens, der viel, viel Zeit in Anspruch nehmen wird? Und wenn man da schwierige Entscheidungen trifft, dann begleiten die ein Leben lang. Praktisch sieht das meines Erachtens nach so aus, dass man sich eine ganz einfache Frage stellt, was kann ich eigentlich gut? Wo schlägt mein Herz? Wo habe ich eine Leidenschaft? Was fällt mir leicht? Wo sind meine Talente und Gabe? Und ich glaube, diese Fragen, die helfen einem zu erkennen, wer bin ich eigentlich? Denn das ist sehr wichtig zu wissen, wer bin ich eigentlich? Je besser ich mich kenne, desto bessere Entscheidungen kann ich auch treffen. Auch im Beruf, im Blick auf Beruf und auf Ausbildung. Es ist sehr faszinierend, dass Gott uns ja auch seine Gaben gegeben hat, auch Geistesgaben. Und die hören ja am Sonntag nach dem Gottesdienst oder Mittwoch nach der Bibelstunde oder nach dem Hauskreis nicht auf, sondern die sind ja Teil von uns. Und der Ralf hat es gerade gesagt, ich wünschte mir manchmal in meinem Beruf, dass Gott mir mehr als nur so einen Fisch auf den... was ist es, wenn man eine prophetische Gabe hat und zum Beispiel einen Menschen viel deutlicher erkennt, als er sich vielleicht selber? Das kann bei der Einstellung helfen. Oder jemand, der die Gabe der Barmherzigkeit von Gott geschenkt hat, der wird in einem Beruf, wo Barmherzigkeit gefordert ist, gut werden. Und jemand, der die Gabe der Leitung hat, das wird ihm im Beruf, in Leitungsaufgaben nicht hinderlich sein. Also, was sind deine Gaben? Ich habe einen fantastischen Text gefunden, ich finde ihn fantastisch, von Eckart von Hirschhausen, der das zum Thema macht. Eckart von Hirschhausen ist gelernter Arzt und man sieht ihn heute häufig im Fernsehen. Da macht er Medizinkabarett, so nennt er das. Er hat folgenden Text geschrieben. Ich ging in einen norwegischen Zoo und dort sah ich einen Pinguin auf seinem Felsen stehen. Ich hatte Mitleid
Musst du auch Smoking tragen? Wo ist eigentlich deine Taille? Und vor allem, hat Gott bei dir die Knie vergessen? Mein Urteil stand fest, Fehlkonstruktion. Dann sah ich noch einmal durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken der Pinguine. Und da sprang mein Pinguin ins Wasser, schwamm dicht vor meinem Gesicht. Wer je einen Pinguin unter Wasser gesehen hat, dem fällt nichts mehr ein. Er war in seinem Element. Ein Pinguin ist 10-mal windschnittiger als ein Porsche. Mit einem Liter Sprit käme der umgerechnet über 2500 Kilometer weit. Pinguine sind hervorragende Schwimmer, Jäger, Wassertänzer. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Diese Begegnung hat mich zwei Dinge gelehrt. Erstens, wie schnell ich oft urteile und wie ich damit komplett daneben liegen kann. Und zweitens, wie wichtig das Umfeld ist, ob das, was man gut kann, überhaupt zum Tragen kommt. Und dann sagt er weiter, wir alle haben unsere Stärken, haben unsere Schwächen. Viele strengen sich ewig an Macken auszubügeln. Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig. Und wer nicht so ist wie die anderen, sei getrost, andere gibt es schon genug. Immer wieder werde ich gefragt, warum ich das Krankenhaus gegen die Bühne getauscht habe. Meine Stärke und meine Macke ist die Kreativität. Das heißt, nicht alles nach Plan zu machen, zu improvisieren, Dinge immer wieder unerwartet neu zusammenzufügen. Das ist im Krankenhaus ungünstig. Und ich liebe es, frei zu formulieren, zu dichten, mit Sprache zu spielen. Das ist bei Arztbriefen und Rezepten auch ungünstig. Auf der Bühne nutze ich viel mehr von dem, was ich bin, weiß, kann und zu geben habe. Ich habe mehr Spaß und andere haben mit mir mehr Spaß. Live bin ich in meinem Element. Und er schließt, Menschen ändern sich nur selten komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also nicht lange hadern, bleib als Pinguin nicht in der Steppe, mach kleine Schritte und finde dein Wasser. Und dann spring und schwimm. Und du wirst wissen, wie es ist, in deinem Element zu sein. Immer wenn ich an Pinguine denke, muss ich daran denken und denke, das ist ein tolles Bild. Von daher, Berufswahl, was ist deine Stärke und was ist deine Macke? Was sind deine Gaben und Fähigkeiten? Das Zweite bei der Berufswahl. Ihr erlaubt mir, dass ich ein bisschen aus meinem Leben erzähle. Als meine Schullaufbahn endlich zum Ende kam, kam bei mir natürlich auch automatisch die Frage auf, was willst du beruflich machen? Als Jungs, sage ich mal, hatten wir damals ja das große Glück, da gab es noch den Zivildienst und den Bund. Das war so eine Pufferzeit, wo wir nochmal trocken hinter den Ohren werden konnten, ehe es dann richtig losging. Meinen ersten Ratschlag habe ich beherzigt. Ich habe Gott gefragt, sag mal, ich würde gerne wissen, was ich nach meiner Zivildienstzeit beruflich so machen soll. Hilfst du mir dabei? Aber Herr, sagte ich, damit du es weißt, ich will auf keinen Fall Sozialarbeiter werden oder Pastor. Zur Erklärung. Pastoren hatten in unserer Familie, wir waren 7 Leute, 2 Erwachsene, 5 Kinder, einen schweren Stand. Sonntags nach dem Gottesdienst, wenn wir alle 7 am Tisch saßen, sprachen wir auch über den Gottesdienst und die vielen Pastoren und Laienprediger, die in unserer kleinen Gemeinde Dienst am Wort taten, wie das bei uns hieß. Ich will es mal so sagen, die Gespräche, die wir auch über Pastoren geführt haben, haben mich nicht auf die Idee gebracht oder überhaupt in nur Erwägung zu ziehen, diesen Beruf zu wählen. Und manchmal ist das noch heute so und ich habe zu Hause einen schweren Stand, wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen bin. Das nur zur Erklärung. An meine Zivildienststelle, die war sehr wichtig, bin ich eher zufällig gekommen. Ein Freund hatte mir gesagt, die machen da irgendwas mit Jugendarbeit. Und so bin ich nach Hamburg gekommen, ins Jesus-Center. Und nun stellt euch vor, mit welchen Berufsgruppen ich da überwiegend zu tun hatte. Richtig, der Leiter war
Pastor und die 6 Angestellten waren. Nun war ich, bevor ich zum Zivildienst gegangen bin, hatte ich Zeit und wollte nicht vergammeln. Da habe ich mir überlegt, was willst du vielleicht noch sonst, bevor Gott was sagt? Nein, also habe ich mir überlegt, was ich noch so machen könnte. Und da hatte ich überlegt, ich werde Maschinenbau studieren in Aachen und hatte auch schon ein mehrmonatiges Vorpraktikum in einer metallverarbeitenden Betrieb gemacht, was mir sehr, sehr viel Freude gemacht hatte. Und ich hatte überlegt, kannst auch Medizin machen, willst Arzt werden, hat auch schon diesen Test gemacht, hat keinen überzeugt. So, das waren die Vor-. Dann kam ich zum Zivildienst hin und dort, ich weiß nicht mehr warum, habe ich meinen zweiten Ratschlag, den ich euch weitergeben würde, berücksichtigt. Ich habe dort eine Beratung gemacht, allerdings bei einer Sozialarbeiterin, die das Ziel hatte, mich besser selber kennenzulernen. Unter anderem ging es auch um meine Beweggründe für meine Berufswahl. Warum willst du eigentlich Maschinenbauer werden? Warum willst du Arzt werden? Und wenn mir vorher jemand gesagt hätte, du willst das auch oder nur deswegen tun, um Geld und Ansehen zu bekommen, hätte ich das weit von mir weggewiesen. Aber in der Beratung wurde genau das mir selber klar. Du willst Ingenieur oder Arzt werden, um ausreichend Geld und Ansehen zu bekommen. Und ihr Lieben, es war so, ich habe das nicht so bewusst gedacht, sondern ich hatte ein Bild vor Augen. Das sehe ich heute noch, das kann ich euch sofort, wenn ich ein Foto davon mal sofort beschreibe. Und zwar sah ich ein Eigenheim in einer ruhigen Straße, Sonne, dann eine Garage und da war die Klappe immer leicht auf und unten schaute die Frontschnauze eines silbernen Mercedes hervor. So einfach sind die Dinge manchmal, weswegen man Sachen macht. Ja. Und das ist in dieser Beratung ans Tageslicht gekommen und ich war wirklich überrascht. Ich will damit nicht sagen, dass die Motive irgendwie schlecht sind, aber daran hätte ich nicht gedacht. Diese Selbsterkenntnis befreite mich aber dazu, über Beruf und Berufung nachzudenken, und zwar neu. Und war dann irgendwie auch offener für andere Möglichkeiten, auch für Gottes Möglichkeiten. Allerdings entscheiden musste ich mich dann doch letztlich selber. Also, um Arbeit und Glauben zu verbinden, denke ich, ist es wichtig, dass wir wissen, was können wir, was sind meine Talente, was sind meine Gaben, auch die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Zu fragen, Herr, was willst du? Und letztlich auch darüber nachzudenken, was sind meine Beweggründe? Und das kann man sich ja auch im Verlauf, wenn ich schon in einem Beruf drin bin, immer wieder mal fragen, was sind meine Beweggründe, weswegen ich diesen Beruf ausübe? Und das auch wieder hin und wieder mal so einfach auf den TÜV zu stellen. Und ich halte es aus der Rückschau wirklich für gut, wenn man auch im Rahmen von Gemeinde, hier kommt so viel Erfahrung zusammen, wir haben das heute gehört von Ralf und von Martin, die haben ganz viele Gedanken sich gemacht über ihr Berufsleben. Und das auszutauschen, da voneinander zu profitieren, halte ich für einen ganz, ganz großen Schatz. Hier kommen ja auch so unterschiedliche Berufe zusammen, wie sonst fast in keinen anderen Einrichtungen. Also ein riesiges Potenzial eigentlich, wenn wir unser Berufsleben auch füreinander öffnen. So, jetzt kommen wir zu den Sklaven. Jetzt hast du deinen Beruf gefunden und bist im Beruf drin. Und da stellt sich ja auch die Frage, welchen Einfluss hat der Glaube an Jesus Christus auf deinen Beruf? Martin hat es skizziert und gesagt, es geht mir um sehr viele Dinge, so wie gehe ich mit meinem Zorn um, wie werde ich barmherziger? Bei Ralf war es, Entscheidungen zu treffen, dass Jesus ihm hilft, Entscheidungen abzunehmen. Und da merke ich schon, ja, da sind Perspektiven mit drin, dass der Glaube eben nicht nur am Sonntag ist, sondern viel mit meinem Alltag zu tun. Wir haben ja jetzt eine Reihe von Predigten gemacht zu diesem Thema, wie Arbeit und Glaube, wie wir das besser zusammenbringen können. Wir haben über den Wert der Arbeit gesprochen, darüber, dass Gott selber gearbeitet hat, dass der Mensch den Auftrag hat zu arbeiten. Und Samuel hat beim letzten Mal gepredigt, dass wir die Erfahrung machen, Arbeit ist anstrengend. Ja, das steht in der Bibel. Disteln und Dornen und im Schweiße deines Angesichts. Das hat etwas mit dem Fluch zu tun, der über der Sünde liegt und auch eben die Arbeit betrifft, die ganze Schöpfung betrifft. Also, Frust ist normal. Aber immer wieder haben wir durchblicken lassen, dass meine Arbeit, egal wo ich arbeite, ein Kanal der Liebe Gottes ist. Dass Gott durch meine Arbeit, aber auch durch die Arbeit von anderen Menschen, auch von Nichtchristen, seine Schöpfung erhält. Und dass jede Arbeit, egal wer sie tut, nicht jede Arbeit, fast jede Arbeit,
wirklich dazu beitragen kann, Hand und Arm Gottes zu sein, Kanal für die Liebe Gottes. Und jetzt greift Paulus eine Berufsgruppe heraus, die mit Arbeit ein echtes Problem haben, nämlich die Sklaven. Und dennoch sagt er etwas zu denen, was, glaube ich, auch für uns wichtig ist. Er schreibt im Epheser 6, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Aus heutiger Sicht kann man entsetzt darüber sein, was Paulus hier den Sklaven schreibt. Und viele fragen sich, warum ruft er nicht eigentlich auf zur Abschaffung der Sklaverei? Oder sagt den Sklaven, Mensch, guck, dass er frei werdet. Die Sklaven hatten im Römischen Reich eine ganz wichtige wirtschaftliche Funktion und ein schweres Los. Die wirtschaftliche Funktion war, dass letztlich fast alle Arbeit von Sklaven gemacht worden. Bergbau, Ackerbau, Müllabfuhr, Sänftenträger, Kochen, Lehrer. Alles Mögliche wurde von Sklaven ausgeübt. Aber Sklaven waren rechtlos. Wenn ein Herr seinen Sklaven erschlug, war das genauso, als wenn ich zu Hause meinen Schreibtisch kaputt haue. Niemand wird mich dafür zur Rechenschaft ziehen, weil der gehört mir. Das ist mein Ding, kann ich kaputt hauen. Und genauso wurde ein Herr nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn er seinen Sklaven erschlug. Weil die Arbeit der Sklaven so wichtig war für die römische Gesellschaft, verstanden die Römer an dieser Stelle keinen Spaß. Es gibt keinen Sklavenaufstand, den die Römer nicht unmittelbar im Blut der Sklaven ertränkt hätten. Keiner war erfolgreich. Kaiser Augustus sagt, ich habe 30.000 Sklaven hinrichten lassen, habe so das Vaterland gerettet. Das schrieb er auf eine Siegessäule. Die Abschaffung der Sklaverei zu fordern, war damals nicht durchführbar. Hätte keinen Sinn gemacht. Und dennoch liegt hier ganz viel Potenzial drin. Paulus schreibt nämlich, oder er behandelt die Sklaven wie Menschen. Vielleicht erinnert sich der eine noch an Aristoteles, der sagt, Sklaven sind beseelte Maschinen. Übrigens genauso wie die Handwerker, ihr wisst noch, Banausen. Und wer das Pech hatte, als Sklave geboren zu sein, hatte eben Pech. Aber er war kein Mensch. Ein römischer Autor schreibt Folgendes über zwei Eheleute. Die empörte Herrin hatte Befehl gegeben, den misslichen Sklaven ans Kreuz zu schlagen. Der Ehemann erkundigte sich vorsichtig nach dem Verbrechen des Sklaven. Die Antwort der Dame lautete, Unsinniger, also das sagte sie zu ihrem Ehemann, ist denn solch ein Sklave ein Mensch? Und wenn er auch nichts getan hat, soll er doch gekreuzigt werden. Ich will es und mein Wille ersetzt die Gründe. Ist denn solch ein Sklave ein Mensch? Das war durchgängige Haltung und hier ist es, enorm, dass Paulus den Sklaven als Menschen anspricht. Dann wird Paulus vorgeworfen, sag mal, du zementierst du doch, indem du Gehorsam gebietest, das Los des Sklaven ist schwerer. Erstaunlicherweise war der christliche Glaube von allerhöchster Anziehungskraft für die Sklaven. Warum war das so? Das Christentum wurde verspottet als Sklavenreligion. Warum fühlten sich die Sklaven trotz dieser Worte nach von Gehorsam als sowohl beim christlichen Glauben. Es war nicht nur, weil sie als Menschen dort angesprochen wurden, sondern durch den Glauben an Jesus Christus waren sie Erlöste. Wir singen das hier. Sie waren Befreite, auch das besingen wir. Aber für die bedeutet das nochmal was Besonderes. Sie waren Sklaven, aber auf einmal waren sie Söhne und Töchter Gottes. Paulus schreibt im Galaterbrief, die, die auf Christus getauft worden seid, seid einer in Christus. Es sind nicht mehr Sklave, nicht mehr frei. Es ist kein Unterschied, auch nicht mehr männlich, weiblich. Ihr seid eine neue Schöpfung. Durch den Glauben an Jesus Christus bekamen die Sklaven eine neue Würde. Sie waren auf einmal jemand, was sie in ihrem Beruf nicht waren. Die äußeren Umstände waren für Sklaven äußerst mies, aber hier hatten sie auf einmal etwas, was ihr Leben wirklich grundlegend verändert. Sie waren Söhne und Töchter Gottes. Sie waren befreit. Samuel und ich haben ja etwas gepredigt über die Gefahren der Arbeit, dass sie uns zum Götzen werden können, dass sie Gott ersetzen können. Das Problem hatten die Sklaven nicht. Sie konnten sich durch ihre Arbeit nicht selbst verwirklichen. Sie bezogen aus ihrer Arbeit keine Anerkennung. Sie kamen auch weder Lob noch Lohn. Und auch der gesellschaftliche Status zogen sie nicht aus ihrer Arbeit heraus. Wäre für sie absurd gewesen. Zufriedenheit, ich weiß nicht, wie das möglich war. Alles, was uns heute im Blick auf Arbeit wichtig ist, gab es für die Leute nicht. Das Einzige, sie hatten keine Angst vor Arbeitslosigkeit. Aber auch das zeigt etwas. Die waren da, ja, okay. Dem Sklaven konnte die Arbeit nicht zum Ersatz für Gott werden, nicht zum Götzen werden. Wir sehen, dass sie daraus also keinen Wert bezogen, sondern dieser Wert kam wirklich durch den Glauben an Jesus Christus. Das war für sie etwas wirklich Existenzielles, wie wir so gerne sagen. Sie hatten eine neue Identität in Jesus Christus. Und es war für sie wirklich kostbar, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Und wenn sie von Befreiung sangen und von Erlösung, dann hatte das für sie eine ganz, ganz, ganz tiefe Bedeutung. Jesus gab ihrem Sklavenleben, ihrer Arbeit als Sklaven, Sinn und eine Freiheit trotz ihres Sklavendaseins. Die Anweisungen des Paulus an die Sklaven stehen über zwei wichtigen Überschriften. Die eine ist, das kann man fast kaum aushalten, werdet beständig mit dem Heiligen Geist erfüllt, indem ihr als Sklaven euren Herren gehorsam seid. Das macht er zur Ehe, zu allen anderen auch. Das heißt, Erfüllung mit dem Heiligen Geist findet statt im Gehorsam dem Herrn gegenüber. Auch die Arbeit als Sklave fasst Paulus so unter das Thema Gottesdienst. Gottesdienst. Und die zweite Überschrift lautet, als Sklave hast du einen neuen Arbeitgeber. Klar, du hast noch deinen Herrn. Aber jetzt ist Jesus Christus dein eigentlicher Arbeitgeber. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern eben auch im Alltag. In deiner Sklavenarbeit. Könnte man sagen, wer nicht so zufrieden ist mit seinem Job und seinen Arbeitgeber eher als Sklaventreiber sieht, hier ist eine Chance. Paulus sagt noch viel mehr. Er sagt, gestaltet eure Arbeit so, als ob ihr Jesus dient. Denn er schaut zu, wenn du arbeitest. Seine Meinung ist bei deiner Arbeit wichtig. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und dann sagt er sogar noch, macht eure Arbeit als Sklaven, muss man immer hören, mit Freude. Ihr dient nicht Menschen letztlich, sondern dem Herrn. Wir sehen, dass Paulus selbst die Sklavenarbeit als eine Arbeit sieht, die zum Kanal für Gott werden kann. Auch der Sklave, seine Arme, seine Hände sind Werkzeuge Gottes. Was für eine Wertschätzung. In Vers 9 geht der Text weiter. Da wendet sich Paulus auch an die Arbeitgeber, an die Herren. Und ihr Herren, sagt er, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen, die ich gerade für den Sklaven genannt habe. Und dann noch zu all dem, was ich gerade gesagt habe. Versucht es mit Druck einzuschränken. Denkt dann, das eine geht ja sowohl in Herr als auch euer Herr. Er ist Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Aber hier ist dein Auftrag als Chef, als Boss, ist Jesus Christus. Wenn du bisher einen Wert aus deiner Stellung, aus deiner Botschaft, aus deiner Arbeit, das geht nicht. Auch deine Identität, dein Wert, die ist aus Christus und nicht aus dir selber. Und hier liegt so ein Stück von Kraft für die Abschaffung der Sklaverei. Wir haben genau geschaut, der sich der Frage hat, einer Christus. Ihr beide habt einen neuen Auftraggeber, einen Herrn und ihr beide könnt Hand, Arm, Werkzeug Gottes sein. Das wünsche ich euch, dass wir das mitnehmen können, jeder in seinem Beruf, dass wenn wir arbeiten, Jesus Christus unser Auftraggeber ist für unsere Arbeit. Als Gemeinschaft haben wir die einander zu helfen, Glauben und Arbeit miteinander in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz potenziell, einander zu helfen, zu erraten. Ich habe das eben erzählt, christliche Führungskräfte, 3000 treffen sich auf einem Kongress. Es gibt im bundesweit viele solcher Berufe, die finden, die Bibel trifft sich, Christen im Gesundheitswesen machen das. Ich persönlich finde das sehr, dass finde, dass wir solche Hilfen auf Ort gemeint haben. Zusammen helfen, Glauben und Arbeit miteinander zu verbinden. Vielleicht habe ich aus dem Buch. Ich finde, das ist ein stark geschriebenes Buch zu diesem Thema. Es ist unsystematisch geschrieben, das sage ich vorweg. Man muss ein bisschen rumsuchen. Aber sehr, sehr gute Anregungen und auch ein Bild, ein Gesellschaftsbild, das er entwirft, was ich extrem herausfordernd und auch hilfreich finde. Meine Anregung zum Schluss ist, dieses Buch ruhig zu lesen, wer Interesse daran hat, Glaube und Arbeit in seinem Leben besser zusammenzubringen. Das ist eine Herausforderung, mich dieses Buch zu lesen, meinetwegen im Hauskreis, oder man sagt, wir machen eine Gruppe, die sich dieses Buch vornimmt und einzelne Kapitel rausliest und darüber spricht, dann einander auch sozusagen ins Berufsleben hineinschauen lässt, um einander auch zu helfen, zu beraten und weiterzubringen, um Glaube und Arbeit miteinander zu verbinden. Ein Ideal, das wir als Gemeinschaft haben. Amen. Oh ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, zur Ruhe zu kommen. Sehr schön, Manuel.